Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zu einer neuen Folge, und zwar der Folge 323 mit dem Titel Wenn Bugs zur Realität werden. Dazu später mehr. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, den wir gleich vorstellen werden. Aber erstmal bitte Nanni sicherlich auch noch kurz Hallo sagen wollen, oder?
Ja, hallo. Auch von mir nach meiner kurzen Urlaubszeit. Alles Liebe und ich freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen können und heute bin ich besonders gespannt darauf, denn ein inniges Thema von mir, können wir etwas lüften, wie man VR-Apps, ja, ich sag mal, erstellen kann. Aber dazu gleich, wie gesagt, vom Hanni gesagt, etwas mehr. Aber ich würde sagen, wir stellen einfach mal unseren Gast vor, den lieben Marco. Hallo Marco.
Ja, hallo. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann würde ich mich mal kurz vorstellen. Ich heiße also Marco, bin 37 Jahre alt, bin beruflich als Mathematiker in der Versicherungsbranche tätig und VR ist seit langer Zeit mein Hobby. Hat ungefähr kurz vor Erscheinen der Quest 1 angefangen. Und ja, seit neuestem oder seit ein paar Jahren kam dann das Hobby dazu, dass ich also selber Software für VR-Headsets entwickelt habe und ja, das macht mir viel Spaß, mich da ein bisschen kreativ auszutoben und ja, jetzt freue ich mich, mit euch ein bisschen darüber reden zu können.
Ja, das klingt spannend. Da kommt mir direkt die erste Frage. Du sagst, Mathematik ist bei dir in der Arbeitswelt ein großes Thema, aber war das auch die Initialzündung, warum du Apps für VR entwickeln wolltest oder hat das gar nichts miteinander zu tun und das eine ist eine reine Hobbysache?
Ja, genau, das hat eigentlich nichts so wirklich miteinander zu tun, also das ist echt ein reines Hobby. Ich habe eigentlich immer schon programmiert, seit ich so Jugendlicher war, seitdem das so, ja, ungefähr vielleicht mit 15, 16 Jahren, angefangen im Informatikunterricht in der Schule. Dass man sich irgendwie dafür ein bisschen interessiert hat, mal Programme selber zu schreiben. Und dieses Hobby habe ich irgendwie immer so weiter fortgeführt, hat jetzt aber mit dem beruflichen Kontext eher weniger zu tun.
Wenn du sagst, in der Vergangenheit schon programmiert, hauptsächlich Spiele oder also jetzt am normalen PC, jetzt erstmal außerhalb von VR oder doch Anwendungen oder wie man heute sagen würde, Apps?
Ja, genau. Stimmt, eigentlich verschiedene Sachen. Also angefangen hat das Ganze, ja wie gesagt, so im Alter als Schüler. Da habe ich mit Visual Basic programmiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war halt sozusagen unter, ja damals dann wahrscheinlich so Windows 98, war das so eine Programmierumgebung, wo man halt schon dann Programme wirklich so gestalten konnte, wie sie halt wirklich damals dann auf Windows halt aussah, ne? Das heißt mit so einem Fenster, mit Buttons, mit Texteingabefeldern und so weiter, also so richtig schön, ne? Man fühlte sich richtig wie der Vollprofi, weil das halt so irgendwie schon aussah wie so wirkliche Windows-Programme und habe da aber eher kleinere Sachen gemacht, ne? Wo man etwas vielleicht mal ausgerechnet hat, ne? Man hat ein paar Eingaben und dann wird da etwas mit berechnet oder auch vielleicht ein bisschen grafisch angezeigt mit einem Bild oder so, ne? Aber halt alles kleine Programme. Und tatsächlich, als dann das Thema Smartphone aufkam, vor ein paar Jahren, hatte mich dann auch interessiert, wie man wohl so eine App für Android entwickelt. Und da habe ich dann auch verschiedene Apps sozusagen auch als Spaß und als Hobby entwickelt. Das war einerseits so eine Art, ja, wie soll man sagen, Mathe-Quiz. Also man hat im Prinzip, sag ich mal, möglichst schnell verschiedene Sachen im Kopf rechnen müssen und dafür Punkte bekommen. Dann habe ich auch noch so einen Spanisch-Vokabeltrainer so ein bisschen programmiert, ne? Aber ist halt wichtig, darauf hinzuweisen, ich mache das wirklich nicht professionell, sondern immer nur als Hobby. Und im Prinzip würde ich mein Hobby, was die Programmierung angeht, auch als Prototyp-Erstellung bezeichnen. Ne? Also das ist auch tatsächlich eine Disziplin in der Softwareentwicklung, einen sogenannten Prototypen zu entwickeln. Man fängt also an, ein Programm zu bauen. Am Anfang macht das ja auch immer viel Spaß. Man kann sich, sag ich mal, da seine Idee verwirklichen zu einem gewissen Level. Man hat ein funktionierendes Programm, was schon einiges kann. Die Grundfunktionalitäten funktionieren. Das sieht gut aus. Aber dann kommt sozusagen die Arbeit, die halt darin besteht, das Ganze dann wirklich gut zu machen, alle Fehler raus, die Bedienung perfekt und so weiter, ne? Was man so als Polishing bezeichnet. Und das ist ja wirklich das Anstrengende und dauert auch besonders lange. Und da muss ich halt sagen, da ich es ja als Hobby betreibe, komme ich dann meistens über den Prototypenstatus nicht groß hinaus. Ne?
Ja, der Hanni und ich hatten gestern in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen, dass die Idee dann geboren ist und dann fehlen die Millionen oder die Dutzenden Programmierer oder Art-Designer, die dann das Objekt rund machen.
Ja, genau. Und insbesondere fehlt halt für Hobby-Programmierer die Zeit, ne? Weil man hat halt einen Vollzeitjob nebendran und dann ist es halt so, dass man ja immer nur am Wochenende und nach Feierabend was machen kann. Und ja, häufig denkt man dann, okay, jetzt habe ich eigentlich etwas, was mir ganz gut gefällt, und ich habe immer noch 10 Ideen im Kopf für neue Projekte. Ach, ich glaube, ich fange mal was Neues an. Ne? Also das muss man so sagen. Trotzdem ist es ja sehr lehrreich, ne? Also was man auch bei diesem Prototyping alles so lernt, das ist schon ganz interessant. Ja.
Aber wenn du so früh begonnen hast, das zum Beruf zu machen, war das irgendwann mal ein Thema oder?
Ja, also das war definitiv in der Auswahl. Aber ich hatte mich dann für das Mathematikstudium entschieden, weil ich das irgendwie als das Übergreifendere empfunden habe. Ne? Das ist ja sehr, sehr grundlegend und man kann im Prinzip alles damit machen. Und daher hatte ich das dann gemacht und habe es auch bisher nicht bereut. Man
muss es erstmal schaffen.
Ja.
Ja, du hast gesagt, du bist dann relativ früh zu VR gekommen. Hast also auch klassisch mit Cardboards oder so angefangen?
Genau, das war ja kurz vor der Quest 1, ne, gab es ja das Thema Cardboard. Das muss irgendwie so Mitte 2018 oder so gewesen sein, dass ich zum ersten Mal davon irgendwie gelesen habe. Und zwar war das ein Artikel in der CT. Ich weiß nicht, ob ihr kennt diese Computerzeitschrift. Da gab es irgendwie so einen Artikel, dass jemand dabei sei, mittels im Prinzip Smartphone-Technik ein VR-Headset zu entwickeln. Ne? Und das war eben die Geschichte von Palmer Luckey, der da dabei war, die Oculus Rift, ne, zu entwickeln. Und da habe ich mich dann halt auf die Suche begeben, was es denn aktuell schon gibt. Und da war dann halt so die Aussage, ja, also man könnte halt auch sein Smartphone nehmen und im Prinzip in so einen Pappkarton mit Linsen schieben und dann hätte man sozusagen eine virtuelle Realität, in der man sich befindet. Ne? Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen, unter anderem auch, weil ich schon irgendwie so als Kind so also dachte, so wenn man mal so im Kino war oder so, dachte ich, wie sieht das wohl in Zukunft aus? Ne? Also wird man sich irgendwann so in so einem Film mal befinden können, irgendwie technisch. Ne? Und da hat mich das dann natürlich stark dran erinnert, dieses Virtual Reality. Und so im Prinzip bietet ja die Technik auch genau das. Ne? Und das fand ich dann schon cool, hab mir dann da so ein Cardboard besorgt, sogar jetzt nicht nur einfach so eine Pappschachtel da, sondern irgendwie aus Plastik, weil das ein bisschen stabiler aussah und bessere Linsen da drin hatte und so. Und hab da ein Samsung Galaxy S5, ja, also ein Gerät von 2015 reingesteckt. Da war dann natürlich erst schon mal die Bedienung eine Katastrophe, weil man konnte im Prinzip nur erstmal auf dem Handy ein YouTube-Video, so ein 360-Grad-Video irgendwie starten, musste das dann schnell da reinschieben, ja, weil man hatte dann keine Bedienungsmöglichkeiten mehr, ne? Und konnte sich dann da diese 360-Grad-Videos angucken.
Es wurde aber unfassbar heiß, das Handy, und der Akku war nach gefühlt 10 Minuten leer.
Ja, stimmt. Ja,
hast du recht, genau. Aber dann auch die ganz tollen Edelversionen, die hatten dann noch so einen Knopf, wo man nachträglich noch was bedienen konnte.
Okay. Samsung TV, also, ja.
Mit so einem Hebel aufs Display gedrückt haben, mit so einem kleinen.
Ja. Anni, hatten wir ein Cardboard, bevor wir die PlayStation VR 1 hatten?
Ja, habe ich alle, oder? Noch hier.
Ja, klar.
Auch eine Pappschachtel, ja.
Inklusiv das von der Bundeswehr.
Das von der Bundeswehr, das haben wir auf der Gamescom geschenkt gekriegt, ja.
Ja.
Das stimmt. Aber das war ja deutlich später. Also, ja. Es muss so 2015 wahrscheinlich gewesen sein, ne? Würde ich sagen.
Ja, also bei mir war es ein bisschen später.
Ja. Mit den Karten. 2016 kam die PlayStation VR raus, oder?
Genau, ja.
Oktober 2016.
Und dann ja, dann kam ja erst noch dann kam ja erstmal die Rift irgendwann. Ne, die war schon draußen, die Rift war schon draußen, ne? Genau, und dann kam irgendwann ja die Oculus Go, Oculus Go, genau, ja. Und dann hat es ja noch ein bisschen gedauert bis zur Quest 1.
Ja, das stimmt. Aber was ich interessant finde, ist, ich erinnere mich also sehr gut an so die ersten VR-Erlebnisse jeweils auf jedem Gerät. Ne? Also bei diesem Cardboard war das zum Beispiel so ein Video, wo ich das 360-Grad-Video da auf YouTube gesehen habe und da saß man in so einem Cockpit von einem Flugzeug und das flog dann da so lang und landete irgendwie in einem Flughafen. Ne? Und natürlich aus heutiger Sicht katastrophale Auflösung, aber da dachte ich schon irgendwie so, wow, das sieht da total toll aus, ne? Und das ist ja auf jeden Fall die Zukunft und in 10 Jahren werden wir unser Leben einfach nur komplett in so einem Virtual Reality Headset verbringen, ne? Ja. Gut, da ja, ist jetzt alles Nanny geworden.
Der Nanny erzählt jetzt gewiss nochmal seine Toilettengeschichte, die er schon 10-mal erzählt hat.
Nein, ich hatte kurz drüber nachgedacht, aber wer da Interesse hat, muss einfach mal die alten Folgen durchstöbern, was mein erstes VR-Erlebnis war. Ja, aber dann hast du ja die technische Entwicklung jetzt bis zur Quest 3 durchgemacht, sprich dann jetzt auch Mixed Reality oder Pass-Through halt. Würdest du jetzt sagen, wir haben einen Standard erreicht, mit dem man schon wirklich gut arbeiten kann, oder freust du dich oder sagst einfach, es muss noch ein bisschen was passieren und eigentlich warte ich noch auf die Next-Gen oder Next-Gen-Gen?
Ja, also für mich ist eigentlich ein Standard erreicht, den ich schon ganz gerne nutze, also insbesondere die Mixed Reality. Ja, also ich nutze eigentlich, wenn ich jetzt als Anwender VR nutze, viel von diesen Mixed Reality Features. Ne? Also es gibt ja so Rätselspiele, wo man so puzzeln kann oder sowas, ne? Und dann auch immer den Mixed Reality Modus anschalten. Und das finde ich jetzt schon irgendwie ganz nett. Also ich finde, der ist relativ hell, also insbesondere seit den neuesten Updates, der ist, finde ich, jetzt auch ganz gut aufgelöst. Ich kann das Handy nebenbei lesen und so. Das finde ich eigentlich ein gutes Erlebnis. Anders würde ich es jetzt beurteilen, wenn ich sage, ist das jetzt für jeden was? Ne? Und da finde ich aber, dass jetzt gar nicht so sehr die Auflösung und so jetzt das Problem ist, sondern es ist eher der Komfort. Ne? Also ich kann verstehen, dass jetzt VR noch nicht so weit verbreitet ist, wie ich vielleicht mal dachte. Einfach aufgrund diesen Komfortgeschichten. Ne? Also wenn ich jetzt die Auswahl habe, okay, ich kann entweder mich aufs Sofa setzen und auf dem Handy irgendwie es mir angucken oder ich suche jetzt halt erstmal die Quest raus, muss gucken, ist der Akku geladen, muss das Ding irgendwie aufsetzen, dann wackelt das erst, dann muss ich gucken, sind die Augen da gut sozusagen eingestellt und alles. Ne? Und ich glaube, da mangelt es für die ganz breite Masse irgendwie noch am ehesten dran. Jetzt gar nicht so sehr von der technischen Seite. Ich denke einfach auch der Formfaktor muss noch bequemer und kleiner werden und alles. Und dann hätten wir ein wirklich ganz tolles Produkt.
Wenn du Komfort ansprichst, ich frage ganz einfach mal, hattest du schon mal die Vision Pro durch Zufall auf, die Chance?
Nee. Habe ich mir einen Termin geholt. Ja, ich habe das vor, ne, mal in so einen Apple Store so eine Demo einfach mitzumachen. Kann man ja einfach machen.
Ja, dann sprechen wir nochmal.
Ja. Aber ich habe mir den Komfort schon ein bisschen erhöht, indem ich jetzt ein anderes Headstrap habe. Und zwar von Globular Cluster. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine Art wie dieses Bobo VR. Das heißt, das sitzt im Prinzip am Kopf. Man hat aber kein Gesichtspolster. Ne? Das heißt, die Brille schwebt praktisch vor den Augen. Man hat dann ein bisschen Licht aus der Umgebung, das dann reinkommt. Aber das stört ja insbesondere im Mixed Reality Modus überhaupt nicht. Und in VR auch erstaunlicherweise relativ wenig. Und dann hat man aber nicht diesen Druck auf dem Gesicht. Ne? Und das finde ich schon eine gute Sache.
Ja.
Also so wie die, im Prinzip wie die Quest Pro, ne? Die war ja auch so, die schwebte ja vor den Augen. Und so habe ich jetzt praktisch die Quest 3.
VR 1 und 2, ne?
Ja, hat die auch kein Gesichtspolster? Weiß ich gar nicht.
Die hat so eine Abschirmung schon, aber jetzt kein richtiges Polster, sondern da ist dann so eine Gummilippe, die aufs Gesicht sich anpasst. Aber sie drückt halt auch nicht aufs Gesicht. Ich würde ja fast behaupten, dass Sony mit der PlayStation VR 1 damals, dass das die ersten waren, oder? Die dieses System.
Das ist dieses Halo-Strap, ne? Das ist sozusagen auf der Stirn hauptsächlich aufliegt, ne? Ja.
Ja. Ja, gut, das Bobo VR hatte ich ja für die Quest 2 oder habe ich hier noch. Aber ich, ja, ich persönlich bin ja mit der Quest 3 so zufrieden mit der Standardhalterung, auch wenn es ein bisschen aufs Gesicht drückt, dass ich mir da noch gar keine weiteren Gedanken gemacht habe. Aber ich kann verstehen, wenn das jemanden stört, ja.
Ja, es wird spannend, wenn irgendwann mal das Brillenfeeling halt dann einen Zug erhält. Das ist also
der hätte ja gerne so eine Brille, die, ne, auf dem Tisch immer griffbereit liegt, wenig Akku braucht, immer geladen ist und
ja, die,
ganz
die,
schmal und klein wie so eine Sonnenbrille. Und
da muss eine induktive Ladestation hin.
Ja, der Wohnzimmertisch. Ja. Ne, da müsste dann die.
Ich sag mal, eine Akkulaufzeit von 1,5-2 Stunden ist ja als autarkes Gerät auch in Ordnung, wenn ich dann die Möglichkeit habe, halt noch vielleicht eine Powerbank, wenn ich mal eine Spielesession machen will, halt mit dem Kabel zu verbinden. Aber die meiste Zeit, wenn ich sie doch nur mal so zwischendurch nutzen würde wollen, wie du schon sagst, dann ist sie mal nicht geladen oder nur auf 10% oder 15% und dann hält sie 10 Minuten. Also das muss smoother werden. Das muss, das Ding muss da liegen, das muss man aufsetzen, wie man eine Fernbedienung in der Hand nimmt, sage ich mal. So letztendlich, da in die Richtung muss es gehen. Da ist die Frage, wird das in den nächsten 10 Jahren schaffen? Wird knapp, aber
ja.
Ja, jetzt haben wir eine Viertelstunde ein bisschen einleitend gesprochen, Hanni, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich jetzt, weil mich brennt es so ein bisschen, wie und alles in der Welt gehe ich es denn an, wenn ich auch als Hobby oder als privat, sage ich mal, eine App basteln, bauen, programmieren möchte, wie starte ich eigentlich durch, womit fange ich an, wo kaufe ich mir ein Toolkit oder muss ich mich irgendwo anmelden oder ich habe überhaupt keine Vorstellung. Und
kann ich das
ich auch hoffe, lernen? Der ein oder andere Zuhörer auch nicht.
Und ich würde deswegen ja gerne ein VR-Spiel mit uns entwickeln, so zum Podcast. Und das Spiel zum Podcast. So mit Hanni und Nanni, die man dann so ein Podcast-Simulator.
Ja, natürlich, ein Rätselspiel. Welches Kabel habe ich wieder falsch eingesteckt und muss wohin?
Genau. Das ist auch eine gute Idee.
Level 1. Also ein Escape-Spiel halt mal andersrum. Wie starte ich den Podcast qualitativ richtig? Nee, aber Marco, mich würde das echt wirklich interessieren. Wie beginnt man eigentlich? Wie hast du begonnen oder wie ist der richtige Weg jetzt mit deiner, denke ich, doch schon vorhandenen Erfahrung?
Ja, genau. Also der Weg, den ich eingeschlagen habe, nennt sich Unity. Das ist eine Spiele-Engine, eine von den drei größten, die es so gibt. Vielleicht kurz dazu, was ist eine Spiele-Engine? Also im Prinzip kann man sich das wie ein recht umfangreiches Programm vorstellen, das man halt benutzen kann, um ein Spiel zu entwickeln. Ne? Das heißt, es bietet im Prinzip alles, was man dafür braucht. Ne? Es bietet einerseits eine Möglichkeit zur Programmierung. Es bietet dann aber auch schon voreingebaut praktisch die Möglichkeiten, Grafik darzustellen und solche Sachen wie Interaktionen zwischen Elementen, Sachen wie, dass man Spielfiguren einsetzen kann, die man dann auch bewegen kann, die auch sag ich mal, miteinander interagieren können und insbesondere das Thema Physik. Ne? Das heißt, man könnte jetzt ja auch ein Spiel bauen, indem man einfach irgendeine Programmiersprache seiner Wahl sich runterlädt, ja, in einem Texteditor in dieser Programmiersprache was schreibt und das entsprechende, diese App dann, sag ich mal, erstellt und hätte dann ein Spiel, ja, nur das ist eben unfassbar aufwendig, weil ja, man fängt ja dann bei Null an, ne, und seine Spiele-Engine, die bietet halt alles, was man braucht, ne?
Und vielleicht kannst du mir da, wenn ich gerade mal reingrätschen darf, zwei Fragen beantworten. Habe ich mir das jetzt so vorzustellen, du sagst, es gibt drei Spiele-Engines oder drei größere Spiele-Engines. Das heißt also auch die, ich sag mal, ja, blöder Begriff jetzt, AAA-Apps, VR-Apps oder so, werden grundlegend auch mit so einer Spiele-Engine erstellt oder ist das einfach dann ein anderes Level und das funktioniert dann nochmal ganz anders? Oder greifen die tatsächlich auch auf solche, würdest du sagen, auf solche Hilfsmittel zurück? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, ich bewege mich dann in dieser Unity, also in diesem Baukastenprogramm, tue aber trotzdem noch mit Programmiersprache arbeiten oder das wären so die zwei Fragen jetzt mal gerade so zwischendrin.
Genau. Also zur ersten Frage, also ist tatsächlich so, wenn man also ein professionelles Entwicklerstudio ist, dann kann man sich die Frage stellen, möchte ich eine Spiele-Engine selber entwickeln? Das hat natürlich den Vorteil, dass die dann wirklich total auf die Bedürfnisse, die man halt hat, ausgerichtet sein kann. Aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Deshalb machen das Große wie also EA oder so, die werden ja wahrscheinlich ihre eigenen Engines benutzen. Aber auch schon mittlere und auch größere Studios greifen durchaus auf die Engines, die es am Markt gibt, zurück. Also ich sag mal, die Konkurrenz zu Unity ist im Prinzip Unreal, hat man vielleicht schon mal gehört. Was es insbesondere auch ermöglicht, sehr ansprechend von der Grafik her die Spiele da zu machen. Und das ist definitiv etwas, was auch von Profis genutzt wird und Unity genauso. Also es gibt unzählige Spiele, die mit Unity gemacht worden sind und die im Verkauf sind und genauso mit Unreal. Und die dritte Alternative, die ist jetzt noch ein bisschen jünger, das ist Godot. Das ist im Gegensatz zu den anderen beiden, ist das eine Open Source Engine. Wird also eher von der Community weiterentwickelt. Und die ist so ein bisschen aktuell auf dem Vormarsch. Ja. Genau, aber im Prinzip entscheidet man sich, wenn man jetzt anfängt, VR zu entwickeln, für eine von den drei Engines. Und ich habe eben Unity genommen, weil das eigentlich, die ist eigentlich bekannt dafür, besonders einsteigerfreundlich zu sein. Ja. Es gibt da ganz viele tolle Tutorials bei denen auf der Webseite. Die einmal zeigen, was man machen muss. Und die sind auch schön aufgebaut, weil man da praktisch nicht einfach nur ein Tutorial abarbeitet, sondern man entwickelt wirklich ein Spiel innerhalb dieses Tutorials. Und deshalb macht das einfach Spaß. Und dann zu deiner zweiten Frage. Tatsächlich kommt man ums Programmieren nicht herum. Ne? Also die Programmiersprache, die Unity benutzt, das ist C#, also C mit einem Hashtag dahinter. Das ist eigentlich eine relativ moderne Programmiersprache, ist ein bisschen die Microsoft-Konkurrenz zu Java. Und das muss man schon sich irgendwie aneignen. Ne? Das ist aber auch machbar. Aber das ist sicherlich ein großer Teil der Arbeit, wenn man erstmal anfängt, sozusagen sich erstmal Kenntnisse in so einer Programmiersprache irgendwie anzueignen. In Unreal arbeitet man halt mit C++. Das ist jetzt nicht ganz unähnlich, aber eigentlich auch nochmal ein bisschen komplizierter, oder? Es kann mehr schief gehen, sage ich mal. Insofern ist das in Unity mit C# schon eine schöne Sache. Ja.
Wenn du jetzt als Privatperson diese Engine nutzt, kostet sich das dann irgendwas oder wird das praktisch bis zu einem gewissen Level, wie halt irgendwelche CAD-Programme, die man ja auch als Privatier nutzen darf, mit Einschränkungen? Wie sieht das hier aus?
Ja, genau, das ist eigentlich eine schöne Sache. Mittlerweile ist es tatsächlich für Hobbyanwender kostenfrei. Das heißt, man lädt sie sich einfach mal runter. Und das ist dann halt die einfache Version, also die Personal Edition, die kostet nichts. Man kann da aber viel mitmachen. Und erst wenn man damit durch sein entwickeltes Spiel einen Jahresumsatz von 100.000 Euro erwirtschaftet, muss man zur nächsthöheren Lizenz greifen. Das ist dann die Pro-Lizenz, die kostet $2.000 im Jahr. Ich meine, das ist, wie gesagt, für Hobby-Anwender ja im Prinzip irrelevant. Die werden über diese Umsatzgrenze ja nicht kommen. Also bei mir ist der Umsatz null, das ist klar. Aber sie hat dann ein paar mehr Features auch, diese Pro-Lizenz. Und unter anderem, was ein bisschen schade ist, wenn man Apps für die Apple Vision Pro erstellen will, dann ist man auf diese Pro-Version von ihr angewiesen. Und das ist natürlich dann ein Hindernis, ne? Dann aber die Entwicklung für andere Headsets, wie jetzt die Quest, ist eben auch in dieser Personal Edition, die halt umsonst ist, problemlos machbar. Was noch zu Kosten führen kann, ist der Unity Asset Store. Das ist also ein Einkaufsladen, wo man sich Elemente, die Unity jetzt so nicht an Bord hat, vieles hat es ja schon, aber man kann es auch noch erweitern, kann man sich Sachen runterladen und die sind teilweise umsonst und teilweise kosten sie auch Geld. Also ein typisches Beispiel wäre jetzt, ich erstelle ein Spiel und denke mir, jetzt wäre ja jetzt schön, ich bräuchte jetzt mal ein Automodell. Ja, so. Dann kann ich natürlich loslegen und mir dieses Auto selber 3D-mäßig designen, ist gar kein Problem. Kostet natürlich ein bisschen Zeit. Und stattdessen kann ich halt auch in den Unity Asset Store gehen, suche nach Auto und kriege dann also verschiedene Modelle angezeigt und kann die runterladen. Ja, die sind dann teilweise halt umsonst und teilweise kosten sie Geld. Gibt's auch umfangreichere Assets, die dann teilweise auch viele hundert Euro kosten, aber vieles bewegt sich auch so im Bereich weiß ich nicht, von umsonst bis 20 Euro oder so, ne? Also das dann auch als Hobbyentwickler dann, wenn man sagt, ich brauche jetzt mal irgendwie ein spezielles Modell oder eine spezielle Funktion, sich das dann runterladen kann. Ja. Ja, was du dann auf jeden Fall noch brauchen wirst, ist ein sogenanntes SDK, das ist ein Software Development Kit. Das gibt es halt von dann für die Quest zum Beispiel von Meta wird das angeboten, kann man sich auch im Unity Asset Store runterladen. Und das sorgt im Prinzip für die Kommunikation dann zur Brille. Ne? Weil man erstellt jetzt ja ein Spiel, aber Unity muss ja wissen, für welche Plattform erstelle ich das eigentlich und was für Tasten, ne? Was für Controller hat jetzt dein Gerät, das du da jetzt benutzt, ne? Und sowas wie jetzt, dass dann, wenn man auf dem Quest-Controller irgendeine Taste drückt, dass das das Richtige dann in dem Spiel auch tut. Ne? Das geht halt alles damit, ist dieses Meta-SDKs. Ja. Aber dann kann man im Prinzip loslegen. Also die Zutaten sind sozusagen erstmal kostenfrei.
Mhm. Und das hast du dir komplett von null selbst erarbeitet oder hattest du auch so eine Art Tutor an der Hand?
Nee, ich habe es tatsächlich mir selber erarbeitet. Also wie gesagt, ne, mit diesen Tutorials, die es da auf der Unity-Webseite gibt, die wirklich sehr anschaulich sind und dann einfach googeln. Ne? Das ist das A und O. Hm. Ja, und mittlerweile ist das, glaube ich, auch alles relativ ausgereift. Ne? Ich habe ja da vor mehreren Jahren mit angefangen. Da musste man auch wirklich noch ein bisschen rumtricksen. Also beispielsweise nutze ich auch noch ein weiteres Asset, was sozusagen über dem Meta-SDK nochmal drüber liegt und Sachen vereinfacht. Das kommt halt daher, dass ich halt vor ein paar Jahren angefangen habe und da in den SDKs noch nicht alles optimal funktioniert hat. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anfange, dann würde ich es erstmal mit den kostenfreien Sachen auch versuchen. Ja.
Jetzt hatte ich in deinen, wo wir ja gleich noch zukommen, in deinen Apps, die man sich zum Beispiel ja bei YouTube oder so anschauen kann, zum Beispiel gesehen, bei der einen hat man sehr deutlich gesehen, da ist auch ein Hand- bzw. Finger-Tracking bzw. die Darstellung. Das sind dann aber solche Module, die dann praktisch man implementieren kann.
Genau, also das ist im Prinzip dann der Vorteil von diesen SDKs, ne? Dass man halt sagt, okay, ich habe hier gewisse Sachen mitgeliefert. Ne? Man sieht ja zum Beispiel dann seine Hände automatisch. Ne? Man kann mit den Elementen, die man da in Unity, baut man vielleicht erstmal nur einen Würfel. Das kann Unity jetzt von sich aus, aber durch das SDK kann ich dann eben sagen, diesen Würfel möchte ich anfassbar haben, ja, in VR. Dann kann ich den wirklich mit der Hand anfassen und kann den hochheben, ne, fallen lassen und so weiter. Das ist alles möglich. Und was auch auf Knopfdruck praktisch funktioniert, ist Mixed Reality. Das ist dann praktisch auch nur ein paar Mausklicks und dann funktioniert der Mixed Reality Modus. Ne.
Inklusive dem Tracking halt dann und so weiter.
Genau, das Tracking, das macht, das ist alles automatisch. Da muss man sich echt nicht drum kümmern. Das ist der große Vorteil. Ja. Mhm. Ja. Also die Programmierung ist dann tatsächlich eher halt die Logik des Spiels zu bauen und was soll in dem Spiel passieren. Ne? Um das drumherum, wie jetzt das VR-Headset, dass das getrackt wird oder dass das irgendwie nicht, dass da irgendwie nichts schief geht, da muss man sich eigentlich wenig drum kümmern, muss man sagen.
Ja, das klingt also wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, Hanni, hast du auch schon mal reingeschnuppert irgendwo? Bist ja von uns beiden eher derjenige, der schon mal in die tieferen Bereiche der Software guckt.
Ja, also in meinen ganz jungen Jahren habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen, also hier so Taschenrechner zusammengeklickt und so, wie du eben erzählt hast, das habe ich natürlich auch gemacht. Irgendwann so Anfang der 2000er. Ich gucke da immer mal wieder bei. Ich gucke mir auch schon mal so Tutorials auf YouTube an. Aber ja, mir fehlen halt da die Grundkenntnisse, was die Programmiersprache angeht. Ich habe zwar sogar auch ein Buch hier über C#.
Okay.
aber ich habe...
Und das Kopfkissen.
Genau. Ich habe einige Bücher hier über solche Dinge, die ich aber nie zu Ende gelesen habe. Das ärgert mich.
Wieder beim Zeitfaktor.
Ja, irgendwie schon. Das dauert dann alles auch immer. Ne? Also ich bin so jemand, ich möchte dann, das soll am besten sofort fertig sein. Ne? Aber dass man da erstmal Monate, Jahre vielleicht reinstecken muss an Üben und Lernen und ja, ist halt so. Ja, aber prinzipiell mit vielen Begriffen konnte ich natürlich hier schon jetzt was anfangen und bisschen Hintergrundwissen habe ich da.
Ja, also ich hatte bis eben gerade noch gar keine Vorstellung. Also insofern fand ich das gerade richtig spannend. Mich würde noch interessieren, Marco, die Motivation, war die jetzt wirklich im Weg begründet? Also die Strecke zum Ziel? Oder hast du eher gesagt, mein Ziel ist, ich möchte irgendetwas, was ich im Kopf habe, halt, bevor wir gleich mal zu den Projekten kommen, verwirklichen? Was war da so eher, hast du die fixe Idee, ich möchte das hinkriegen? Oder einfach losgelegt und beim Erarbeiten dann sind die Ideen gekommen? Also wie rum war, was war praktisch die Initialzündung?
Ja, das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, es ist schon so, dass ich erstmal eine Idee hatte und dann irgendwie losgelegt habe. Ne? Also ich glaube, als ich mit Unity angefangen habe, das hatte ich jetzt auch vorhin nochmal nachgeguckt, das war so Anfang 2020. Ne? Gut, da hatte man jetzt auch pandemiebedingt vielleicht mehr Zeit und hatte da aber immer schon so im Hinterkopf, ich möchte mal was für VR entwickeln. Ne? Einfach aus der Faszination heraus. Und da ist irgendwie auch, da ich irgendwie einige Ideen so im Kopf hatte, die es so noch nicht gab für VR, ne? Weil VR natürlich noch sehr im Aufbau war, da gab es jetzt tatsächlich noch nicht alles, ne? Ist ja anders als vielleicht jetzt auf dem Handy oder so. Wenn man da eine Idee für eine App hat, kann man sich eigentlich sicher sein, man geht in den App Store und findet sie, ne? Und das ist ja bei VR noch nicht immer so der Fall. Und daher hatte ich dann mit Unity angefangen, habe aber auch erstmal mit 2D-Projekten angefangen. Ne? Das ist, glaube ich, so das Einfachste oder sag ich mal zumindest mit Flat-Games, ne? Im Gegensatz zu VR, weil man dann einfach nochmal eine Komplexität weniger drin hat. Ne? Das wäre eigentlich auch meine Empfehlung, dass wenn man jetzt das erste Tutorial von Unity mal durchgeht, dass man da vielleicht nicht direkt das VR-Tutorial nimmt, was es auch gibt, aber vielleicht erstmal mit den grundlegenden 3D-Tutorial irgendwie. Und da hat man in meinem Fall, war das so ein Spiel, da ist man so einen Kart, ne, so ein Kart ist man da gefahren, ne, und das hat man da gebaut in diesem Tutorial. Und dann habe ich das halt ein bisschen erweitert, weil ich die Idee hatte, wäre ja eigentlich schön, so einen Splitscreen-Modus zu haben, ne. Das kommt auch noch so ein bisschen aus der Jugend. Das war ja damals eigentlich Standard, dass alle Spiele so Splitscreen-Modi haben. Und das ist ja völlig irgendwie eingeschlafen. Ne? Das gibt's ja irgendwie kaum noch.
Durch Multiplayer, ja.
Ja, ne, genau, Netzwerk. Wahrscheinlich. Und da hatte ich dann die Idee, das mal schon mal zu erweitern. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Das hat mir dann Spaß gemacht. Und so war es dann halt mit den VR-Projekten im Prinzip, dass ich immer gedacht habe, irgendwie ich hätte eine interessante Idee, gibt's noch nicht irgendwie im Store. Ich würde mal gern gucken, zumindest, ob es irgendwie funktionieren würde. Ne? Ich hatte jetzt nie den Anspruch zu sagen, ich entwickle jetzt hier das Spiel und lade es dann im Store hoch und verdiene damit Geld. Ne? Das war dann schon immer eher so die Machbarkeitsstudie, die ich da erstellen wollte. Ja. Mhm.
Das heißt jetzt zum Beispiel bei dem Kartspiel, wenn du davon sprichst, jetzt abgesehen, das war ja noch außerhalb von VR, da greifst du dann auf die Elemente zurück, dass dann praktisch die Fahrphysik zur Verfügung gestellt wird, die Kollisionsabfrage. Und genau. Kannst du dann da eingreifen, wenn dir irgendwas nicht gefällt an der Fahrphysik? Sind das praktisch die Module, sind die steuerbar an den Parametern oder wie hat man sich das vorzustellen? Oder Frissvogel oder stirb oder was?
Ja, also man kann alles ändern, was man möchte. Ne? Man kann alles überschreiben. Es gibt halt,
das geht, okay.
Sag ich mal,
genau. Also wenn man weiß, was man macht.
Ja. Ja, man kann ja zum Beispiel, könnte man sich das so vorstellen, man baut erstmal eine Mauer, ne? Die ist dann standardmäßig natürlich erstmal solide. Das heißt, da würde dann die Physik erstmal sagen, ich fahre davor und weiter geht's nicht mit dem Kart. Ne? So, man kann aber jetzt sagen, das soll jetzt sozusagen hier die Trickmauer sein, man muss da durchfahren, ja. Dann kann man das schon so einstellen, dass dann eben diese Kollision nicht stattfindet. Ja, das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Also man kann da alles so basteln, wie man das will. Also im Prinzip habe ich auch schon mal so gesagt, so, also wenn es irgendwas gibt, wo man sich überlegt, kann Unity das, dann kann es eigentlich. Also ja, die Frage ist der Aufwand, ne? Aber viele Sachen gehen halt ja, wirklich relativ schnell. Na, wenn man dann programmiertechnisch eingreifen muss, wie jetzt bei diesem Kartspiel wäre jetzt ja zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich da einen Splitscreen-Modus habe, muss ich ja dafür sorgen, dass ich auch zwei verschiedene Steuerungen habe. Ja? Das heißt, der eine Spieler nutzt, sage ich mal, vielleicht die Pfeiltasten auf der Tastatur, der andere Spieler nutzt irgendwie zum Beispiel WASD oder sowas. Ne? Das muss ich dann natürlich programmieren, dass ich dann sage, so, ich habe jetzt zwei Karts und jetzt soll das eine Kart aber mit den Pfeilen fahren und der andere soll mit den anderen Tasten fahren und so. Ja? Also, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber man kann sehr viel sich da so zurechtbasteln, wie man das braucht. Hm.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal jetzt den Wechsel und springen mal oder zu den konkreten Projekten, die du in der Pipeline oder wie man sagt, hast. Auf YouTube hatte ich eben schon mal kurz angedeutet, gibt es ja so ein, zwei Videos von dir, ein relativ aktuelles ja auch von deiner Funktions-App, in der Funktionen dreidimensional dargestellt werden, also Funktionen mit drei Unbekannten. Und das finde ich schon ziemlich faszinierend. Ich wüsste zwar noch nicht so, oder beziehungsweise der Hanni und ich haben gestern drüber sinniert, wofür man denn sowas gebrauchen könnte, außer dass es wirklich gut aussieht. Aber dann habe ich mich an meine Schulzeit erinnert, wie aufwendig das war, schon im 2D-Bereich Hoch- oder Tiefpunkte zu finden und das in der 3D-Funktion vielleicht mathematisch nochmal um Vielfaches schwieriger ist. Und hier kriege ich sie praktisch visuell angezeigt. Jetzt muss man nur die passende Funktion zur Aufgabenstellung stellen und dann weiß man, was die perfekten Eingabewerte sind, um das beste Ergebnis rauszukriegen. Das kam mir dann so in den Sinn. Aber das war natürlich sehr laienhaft gedacht, aber das fand ich am beeindruckendsten. Und darüber hinaus hast du ja dann noch so ein Blockspiel mit Würfeln. Da würde mich mal interessieren, was da die Motivation war. Und dann, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt war, wo man auch mit so einem Fahrzeug, mit dem hüpfenden Kakadu oder was das ist, durch die Gegend fährt. Aber erzähl einfach mal so.
Ja. Genau, da kann ich gerne noch was zu sagen. Also gehen wir mal chronologisch vor. Also das erste VR-Projekt, das habe ich dann halt, habe ich im Prinzip ein Autorennspiel, wollte ich mal ausprobieren. Ja, ob man das irgendwie auf der Quest zum Laufen kriegt. Das war dann auch noch die Quest 1. Weil ich dachte, es wäre ja eigentlich schön, wenn man sozusagen in so einem virtuellen Auto sitzt und man fasst dann wirklich so mit dem Controller das Lenkrad an und irgendwie den Schalthebel und so, ja, und kann da richtig an dem Lenkrad drehen und fährt dann halt so durch die Gegend, ne? Also ich muss auch sagen, ich nutze auch VR für Simracing ein bisschen, dann natürlich am PC, ne, und da habe ich auch ein Lenkrad für, so, das ist ja dann die richtige Hardware, ne? Aber ich dachte, ich probiere es mal aus, wie wäre das denn jetzt, wenn man dieses Lenkrad jetzt nur virtuell irgendwie anfassen könnte und dann durch die Gegend fahren könnte, ne? Und da war so ein bisschen mein Hintergedanke, war eigentlich so diese Spielerei Need for Speed, ne, wo man ja auch durch so eine offene Welt irgendwie fahren kann und so. Und das hatte ich gedacht, wäre doch schön, wenn es sowas für VR gäbe und gab es das zu dem Zeitpunkt halt nicht, ne? Und dann habe ich mal angefangen zu gucken, wie das so gehen kann. Habe mal dann eben in diesem Asset Store mal so ein Modell runtergeladen von so einem Auto und von Straßen und von Gebäuden und eben auch von diesen Tieren da, von diesem Kakadu, den ich dann auch da auf dem Beifahrersitz da irgendwie gesetzt habe irgendwie. Aber das war halt dann das erste Erlebnis, wo ich dachte, aha, okay, es funktioniert eigentlich relativ schnell. Man hat die grundlegenden Funktionen in Unity. Das, was man zusätzlich braucht, lädt man sich ja aus dem Asset Store runter, klickt das zusammen und dann fängt man eigentlich an zu programmieren. Ja, was man dann ja zum Beispiel programmieren muss, ist natürlich, ja, was soll passieren, wenn der Nutzer jetzt am Lenkrad, wenn der das jetzt bewegt, ne, müssen sich die Reifen ja mit bewegen. Ne? Das ist dann schon so etwas, das muss man dann eben im Programmcode vorgeben. Was soll passieren, wenn man auf dem Controller sozusagen jetzt aufs Gaspedal drückt und so, ne? Das sind die Sachen, die muss man programmieren. Aber da kam ich eigentlich relativ schnell zu einem relativ ansehnlichen Ergebnis. Wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass man das jetzt irgendwie jemand anders verkaufen könnte, aber einfach nur so als Machbarkeit, okay, ich kann jetzt hier in der VR rumfahren, kann in dem Lenkrad drehen, es funktioniert alles. Ne? Das fand ich schon echt faszinierend und da sprechen wir jetzt von einem Zeitaufwand von vielleicht 3 Wochenenden, ne? Sage ich mal. Das ging also eigentlich wirklich relativ zügig und ja, und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was mache ich jetzt damit? Wie gesagt, wem anders zeigen, ist jetzt schwierig, weil es war damals auch noch so, der normale Meta-Quest-Store, der war ja sehr geschlossen, da wäre man nie im Leben reingekommen. Selbst fürs App-Lab fand ich jetzt diese App nicht funktionabel genug, aber ich habe gedacht, komm, ich mache mal ein Video, so ein bisschen als Erinnerung auch für mich selber und um es halt anderen zu zeigen, Freunde, Familie und andere, die es vielleicht interessiert, was ich so tue. Insbesondere, weil ich den Eindruck habe, so Programme, die man dann mal so schreibt, wenn man die einmal fertig gemacht hat, die verstauben so ein bisschen auf der Festplatte. Man guckt die sich nicht mehr so oft an, ne? Und durch so ein Video, doch, dann hat man irgendwie so eine Erinnerung, was man irgendwie gemacht hat. Ja. Also das war dieses Rennspiel. Das war, wie gesagt, relativ wenig Aufwand. Dann das Spiel mit den Bauklötzen. Da war meine Motivation eigentlich so ein bisschen Lego in VR zu haben, ne? Und da hatte ich mir so überlegt, okay, man kann ja im Prinzip so Bauklötze kann man ja erstellen in Unity. Man muss jetzt aber
deswegen
dafür sorgen, dass
kleben die aneinander.
Dass die aufeinander irgendwie aneinander haften. Ne? Also man will ja jetzt ja, genau. damit Sachen zusammenbauen. Ne? Und ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Die Herausforderung ist halt, dass man dann sozusagen, wenn man jetzt zwei, also die grundlegenden Steine waren sozusagen Würfel, wenn man jetzt zwei Würfel aneinander klebt, dann sind die ja ein neues Objekt, was sich physikalisch natürlich anders verhält als jetzt ein Würfel. Ne? Und ja, aber das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert mit dem Zusammenkleben und so. Es hat dann ja sogar so funktioniert, dass ich auch so ein Steinchen da gebaut habe, was Reifen dran hat, sodass man auch so ein ganz rudimentäres Automodell dann zusammenklicken konnte und das rollte dann auch. Und ja, das fand ich schon cool. Das ist eigentlich das Projekt, da würde ich fast am liebsten auch mal weiter dran arbeiten. Ja, weil ja, ich finde ich eigentlich ganz nett, so Bausteine spielen in VR gibt's auch, glaube ich, aktuell immer noch nicht so richtig. Es gibt zwar so ein Lego-Spiel, aber das ist, glaube ich, mehr so Sachen vorgegeben, auch eher so rätselmäßig und weniger kreativ selber was bauen. Ja. Ja, das war das, genau, da habe ich dann auch wieder ein Video von gemacht. Und wer sich das mal angucken will, weil das ist jetzt natürlich auf der Tonspur vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, ne? Also wer sich das angucken will, der YouTube-Kanal heißt ja Marco VR, Marco ohne R und mit K, das diese Anonymisierung habe ich drin. Es ist vielleicht noch nicht ganz einfach zu finden, also aber genau.
Ihr könnt aber auch bei uns in Discord kommen, da hast du ja auch schon ein Video oder das mit den Funktionen hast du ja da
das
auch.
Das ist ja verlinkt, ne? Genau, stimmt.
Da, ja, da würde man. Da könnt ihr euch das Video angucken und da findet ihr dann sicherlich auch den Kanal.
Ja. Ja, also das war dann dieses Bauklötze-Spiel. Und da habe ich auch angefangen, dann mit Mixed Reality mich zu beschäftigen, weil ich dachte, das wäre ja jetzt umso besser, wenn man das jetzt nicht nur virtuell macht, sondern sozusagen die Bauklötze hier so auf dem eigenen Tisch irgendwie bauen könnte. Ne? Und das hat dann sogar auch halbwegs funktioniert, also dass man sich praktisch eine Ebene definiert hat, die der Benutzer dann so über den Schreibtisch legen musste, damit jetzt dann das Programm weiß, wo die Bausteine halt sozusagen nicht drunter fallen dürfen. Und dann konnte man die sich so auf den Tisch legen. Das fand ich eigentlich eine coole Sache, ja. Und wie gesagt, das geht erstaunlich leicht. Also wenn man einmal so in diesem Unity-Modus da drin ist und weiß, wo man klicken muss, dann kann man eigentlich diese Umstellung zum Mixed-Reality-Modus, der geht eigentlich recht schnell. Ja, und wenn da jetzt keine Fragen zu mir sind, kann ich gerne zu dieser Mathematik-Software kommen. Also das ist jetzt mit gerne. Abstand das langwierigste Projekt gewesen. Das hat jetzt schon, glaube ich, fast, ja, ich glaube, seit mindestens anderthalb Jahren saß ich da jetzt dran. Ne? Das heißt, das ist jetzt im Modus dieses Prototypings, da sind wir jetzt drüber hinaus irgendwie. Das geht jetzt schon in eine Richtung, wo ich mir überlege, das vielleicht mal zur Verfügung zu stellen, wenn noch ein paar Bugs weniger drin sind. ja, da geht es darum, man zeichnet in Virtual Reality oder in Mixed Reality eine dreidimensionale Funktion. Ja, das heißt, man kennt ja vielleicht so ganz grundlegende zweidimensionale Funktionen. Ne? Das ist ja dann in der Regel zum Beispiel y gleich x Quadrat, wäre jetzt eine Parabel. Ne? So, die könnte man da jetzt zeichnen. Man kann aber halt tatsächlich auch dreidimensional arbeiten. Das heißt, dann ist es eine Variable z, die ist von x und y abhängig. Ja, könnte man sich jetzt vorstellen, z gleich x Quadrat mal y, so, und dann wird das eben in einem dreidimensionalen Koordinatensystem gezeichnet. Ja, und meine Motivation, das zu machen, die stammt eigentlich tatsächlich auch noch so aus der Schule, weil da hat man sich ja eigentlich auch schon so mit dreidimensionalen Funktionen beschäftigt, in der Regel so Ebenen oder Geraden irgendwie im dreidimensionalen Raum. Und dann musste man das ja immer irgendwie auf ein Blatt Papier malen oder auf der Tafel oder so. Und das ist ja, finde ich, da konnte man sich nicht so gut vorstellen, ja, wenn man so eine dreidimensionale Funktion auf einem zweidimensionalen Medium zeichnen musste. Und daher dachte ich, es wäre eigentlich eine sehr gute Angelegenheit für VR, weil man da eben diesen 3D-Tiefeneindruck ja auch tatsächlich hat. Und finde auch ein gutes Gefühl für die Größenverhältnisse irgendwie kriegt. Ja, wenn ich so eine Funktion irgendwie, sagen wir jetzt zum Beispiel mal die E-Funktion, die steigt ja sehr schnell an, wenn man die sich irgendwie so in seinen Raum dann zeichnet, dann sieht man halt, oh, das geht aber schnell nach oben irgendwie. Ne? So. Also das fand ich dann, ich fand, das gibt eine gute gute Möglichkeit, sich solche Funktionen irgendwie vorzustellen und zu veranschaulichen. Ja.
Rein auf mathematischer Ebene, also theoretisch, oder sind dir da auch konkrete Probleme oder Ideen gekommen, warum du eine Funktion veranschaulichen möchtest?
Genau, also eigentlich einerseits einfach zu Ausbildungszwecken, ne, um da einfach ein Gefühl für zu kriegen oder einfach mal was zu zeichnen. Ich habe allerdings auch die Funktion eingebaut, dass man jetzt nicht nur solche ganze Funktionen einzeichnet, sondern einfach auf einzelne Punkte. So, und man kann diese Punkte auch, sag ich mal, gewisse Formen geben, zum Beispiel eine Kugel, ja. Und dann habe ich mal so einen Punkt eingezeichnet als Kugel, der praktisch so für die Erde stand und dann so maßstabsgetreu praktisch den Mond auch noch gezeichnet in einem maßstabsgetreuen Abstand, ne? Und dann hat man den so in VR so vor sich schweben gehabt und das hatte ich dann halt auch wieder so den Eindruck, okay, jetzt habe ich da schon eine gewisse Vorstellung, wie diese Größenverhältnisse da zwischen den Körpern so sind irgendwie, ne? Also es geht für mich bei der Software im Wesentlichen so um das Visualisieren irgendwie von, sei es jetzt irgendwelche Größenverhältnisse, Punkte oder halt mathematische Funktionen. Oder wie man es ja auch erweitern könnte, indem man jetzt die Funktion nicht mathematisch definiert, sondern als Datenimport im Prinzip. Dass man sagt, ich habe jetzt hier eine dreidimensionale Daten, ja, und zeichne die mir hier mal und gucke die mir in VR an.
Leite eine Funktion ab, haha.
Ja, gut, das wäre dann die Erweiterung, dass man dann durch die Punkte noch eine Funktion legt, ja. Ja, so könnte man das Ganze sogar zum Spiel machen, indem man irgendwelche Daten vorgibt und dann muss jetzt der Benutzer sozusagen eine Funktion finden, die möglichst gut dazu passt. Ja, genau, da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, aber klar, ich sag mal so, ich habe natürlich jetzt durch mein Mathe-Studium und Interesse auch einfach, fällt mir irgendwie viel ein, was ich damit machen würde, was ich mir damit angucken könnte. Ne? Ich arbeite auch im Beruf natürlich viel mit Daten und so, wo man sich auch manchmal denkt, vielleicht mal schön zu visualisieren und so. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, so, okay, ich habe einfach damit nicht viel zu tun, mir fällt jetzt nicht viel ein, wofür ich das nutzen kann. Ne? Also da ist schon klar. Aber ich glaube, generell ist das Thema Visualisierung in VR schon im Bildungssektor eine große Sache, ne? Also wenn ich mir vorstelle, so im Bio-Unterricht oder so, würde man jetzt so ein virtuelles Skelett oder Körper oder so sehen und kann da, ja, glaube ich, schon besser irgendwie sich die Sachen vorstellen, als wenn sie nur in so einem Buch irgendwie aufgedruckt sind, ne? Also ich hatte auch schon mal gehört, so im Medizinstudium nutzt man das wohl teilweise auch schon, dass man dann irgendwie so an virtuellen Körpern sich Sachen anguckt und so, ne?
Ja, das ist ja relativ früh aufgekommen. Also in unseren frühesten Folgen haben wir häufig über solche Apps, die dann doch meistens im Studium oder in der Ausbildung genutzt werden, vorgestellt oder auch Arbeitsabläufe halt und so weiter. Also das ist sicherlich ein Kernthema, wenn man mal abseits vom Gaming über VR nachdenken möchte. Das ist richtig. Das ist klar. Ja, ich fand auch sehr schön in der App dieser Automatismus, dass ich halt Parameter ergänzen kann, beziehungsweise auch verändern kann und dadurch sehen kann, wie die Funktion sich dann praktisch, wie sie dadurch beeinflusst wird, welche maßgeblichen Auswirkungen dann der Parameter vielleicht hat. Und wenn man sich dafür praktische Anwendungsbeispiele im Bereich der Physik, bin ich jetzt dann eher jetzt wahrscheinlich positioniert, ist das schon eine coole Sache. Also, aber auch da muss es so sein, prinzipiell müssen da die Brillen rumliegen, die man dann aufzieht und das muss dann einfach nur gehen.
Genau, ja, das ist es.
Ich glaube, 20 oder 25 Quest 3 am Start zu bringen in die Schule, das wäre momentan noch recht aufwendig.
Ja.
Ja, aber das klingt schon spannend. Hast du denn Projekte oder Ideen, die dich gerade anfixen, wo du sagst, eigentlich möchte ich da Zeit rein investieren, zukünftig oder falls du überhaupt darüber sprechen willst, weil das vielleicht das nächste große Ding ist.
Nee, alles gut. Ja, also genau, erstmal ist jetzt aktuell noch so ein bisschen mein Fokus dann tatsächlich dieses Koordinatensystemprogramm noch ein bisschen zu verbessern. Ne? Da weil man um die vierte mehrere Dimension an. Um die vierte Dimension, das wird ein bisschen schwierig, ne? Ja, im Zeitverlauf, ne? Das kann man natürlich machen, aber also da habe ich ja noch ein paar Ideen, die ich da ganz gerne einbauen würde. Ansonsten wäre es jetzt auch noch wirklich dann mal an der Zeit, noch ein bisschen paar Bugs zu fixen, die es halt dann noch so gibt, ne? Und das Ganze halt dann noch so schön zu machen, dass man das tatsächlich vielleicht mal im App Lab mal hochladen könnte. Das ist eigentlich so aktuell ein bisschen der Fokus. Ansonsten habe ich schon auch noch Ideen, die ich ganz gerne mal umsetzen würde. Also eine Idee ist zum Beispiel von mir, die schwebt mir immer schon so vor, dass man mal hier in seiner Wohnung irgendwie seine Hauswand einzeichnet und seine Fenster und das dann einfach draußen in so einer 3D-Welt angezeigt wird, ne? Dass man praktisch dann aus dem Fenster gucken kann und guckt in irgendeine virtuelle Welt rein. Einfach nur so aus Spaß, dass man, das fände ich mal ganz interessant zu testen, wie das irgendwie funktioniert. Und dann habe ich
besseres Wetter, auch noch, ja, das wäre was hier für
ja,
uns.
Ja, zum Beispiel besseres Wetter, ich mein, oder zum Beispiel irgendwie einen Strand oder so, ne?
Also in Köln geht's ja noch, aber im Siegerland wäre schön, wenn ich die VR-Brille aufsehen würde, würde meine Umgebung sehen und würde Sonnenschein aus dem Fenster
ja,
sehen.
Ja, das ist zum Beispiel auch sowas. Ja, also das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Und was ich selber in VR ganz gerne nutze, sind so Apps, womit man so ein bisschen was malen kann, ne? Und die sind aber, sag ich mal, haben alle irgendwie einen gewissen Nachteil. Und ich würde ganz gerne selber mal eine entwickeln. Und insbesondere kommt da jetzt im September so ein Stift von Logitech raus, der mit der Quest 3 kompatibel sein soll. Und da würde ich mich mal informieren, wie das sozusagen, wie ich den in Unity ansprechen kann und dann eventuell selber mal so ein Programm irgendwie zum Zeichnen irgendwie erstellen würde.
Zeichnen oder eher Bilder oder technische Zeichnung? Oder?
Nee, also ich, das ist eher künstlerisch, ne?
Künstlerisch,
also,
ja.
Ja, ja. Ja, also da gibt es auch schon viele schöne Apps, muss ich sagen, aber ja, wenn man selber so seine ganzen Vorlieben einbauen kann, ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, klar, das kann ich mir vorstellen, aber ja, da fehlt mir so ein bisschen die Inspiration, glaube ich. Ich finde das mal beeindruckend, da in 3D zu zeichnen. Wir haben ja auch schon ein, zwei Zeichen- oder Mal-Apps ja schon mal beschrieben, aber es ist beeindruckend, aber da diese Energie aufzubringen, ja, nach Stunden ein für sich persönlich vielleicht dann ansprechendes Ergebnis, aber neutral betrachtet, ja. Sage ich mal doch, aufgrund der beschränkten Fähigkeiten, die man halt hat, denkst, nee, da kriege ich mich nicht motiviert zu. Also da bestaune ich lieber andere Kunstwerke, die, wo man dann den Hut zieht und sagt, das ist dann schon.
Ja,
krass.
Genau, ja, aber das ist eigentlich so das, was ich so in Zukunft vielleicht nochmal machen würde. Ja,
ja, viele Ideen. Und da sind wir wieder bei dem Eingangsparameter, Zeit.
Genau.
Das ist, ich bin ja, ich sag's ja immer wieder und habe es ja auch im Podcast schon gesagt, ich bin ja immer noch Verfechter dafür, dass wir irgendwie die Erddrehung etwas reduzieren müssen, dass wir so einen 30-Stunden-Tag haben. Das wäre schon in Ordnung, also. Bei gleicher Arbeitszeit halt 6 Stunden mehr Freizeit, das wäre schon in Ordnung.
Das wäre schön, ja.
Dann wärst du aber jetzt auch schon bald tot, ne?
Also tagetechnisch hätte ich dann weniger erlebt. Ein betroffenes Schweigen, ja.
Dann wärst du jetzt noch nicht so alt, wie du jetzt bist, ne? Das stimmt.
Richtig, gut. Wir müssen uns natürlich evolutionstechnisch darauf anpassen. Das, ja. Das ist richtig. Ja, also ich bin gespannt, wie das mit VR weitergeht. Und das war jetzt mal ein wundervoller Einblick, wirklich von einem, ja, ich sag mal, ich darf dich jetzt mal so nennen, Hobbyprogrammierer. Mhm. Trotzdem mit einer dermaßenen Wissenstiefe für jemanden, der so ganz naiv überhaupt keine Idee hat, wie es geht, jetzt mich jetzt in dem Fall, da so einen Einblick zu bekommen. Das war gerade schon toll. Und natürlich macht sowas Lust, aber man, glaube ich, man braucht jetzt nicht verheimlichen, dass es doch eine Menge Arbeit auch ist, wie du schon sagst, auch die grundlegenden Programmierkenntnisse, die muss man sich natürlich, ob für VR oder für andere Dinge halt aneignen. Ich bin bei Turbo Pascal hängen geblieben, 1994 in der Schule.
Insofern. Das ist schon mal eine Grundlage.
Ja, wir haben immerhin das Spiel Scotland Yard netzwerktechnisch umsetzen können mit Turbo Pascal. Das bin ich heute noch stolz drauf. Aber naja, das ist ja, 30 Jahre her. Ja, aber vielen, vielen Dank dafür. Das war super interessant. Ich weiß nicht, Hanni.
Auf jeden Fall, ja. Sehr interessant. Mich hat das so ein bisschen inspiriert, jetzt vielleicht das C-Sharp-Buch doch nochmal rauszuholen.
Ja, zu lesen.
Aber ich weiß nicht,
ich wollte gerade sagen.
Das gewiss schon 15 Jahre habe ich das schon hier liegen.
Dich kann man ja auch triggern mit gewissen Dingen. Und du sagst zwar, dass du den dann scheust, aber wenn ich sehe bei anderen Dingen, wie tief du dich da eingräbst und auch Zeit investierst, ist das, glaube ich, immer auch hier ein interessanter Punkt. Aber
ja, das klingt aber alles immer so einfach und ja,
so ganz. Ja, du hast ja auch noch ein anderes aktuelles Projekt gerade.
Ja, ich habe ganz viel.
Wir können an der Stelle. Ja, wir können gerade an der Stelle. Wir können gerade an der Stelle mal verkünden, dass du Papa geworden bist.
Oh ja. Oh,
du hast Kinderasseln.
Ich habe Kinderasseln bekommen.
Ich habe übrigens noch mehr gefunden, also ganz viele.
Ja, also das Projekt läuft schon mal, dann kannst du dich jetzt einem neuen Projekt widmen.
Genau.
Ja, auf alle Fälle. Ja, was, Marco, wenn ich dich noch fragen sollte, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt nur mal so über den Daumen, diese Mathematik-App, weil da sieht man sehr schön auch anhand des YouTube-Videos, welche Fortschritte die gemacht hat. Wie viele Arbeitsstunden jetzt unabhängig jetzt davon, dass die Programmierkenntnisse man können muss, aber ein Gefühl dafür zu kriegen, was würdest du über den Daumen sagen, wie viele Arbeitsstunden steckt in so einer App drin mit Bugsbehebung und so weiter, um auf den Stand zu kommen, wie sie jetzt praktisch ist oder was man in diesem längeren YouTube-Video sieht. Reden wir da über 100 oder 1000 Stunden? Also
ja, das kann ich jetzt mal ganz grob überschlagen. Also wie gesagt, das waren jetzt ungefähr anderthalb Jahre eigentlich, wo ich daran gearbeitet habe. Ne? Das heißt, anderthalb Jahre sind vielleicht ungefähr 70 Wochen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel arbeitet man da jede Woche dran? Mhm. Aber im Durchschnitt genau. War das schon ein bisschen was. Ne? Also ich saß da schon viele Wochenenden und auch viele Tage nach der Arbeit. Also 10 Stunden pro Woche vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht so in die Größenordnung. Das heißt, man käme vielleicht so auf 500 Stunden oder so. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Es sind so ungefähr 10.000 Zeilen Code vielleicht, die ich geschrieben habe. Also das kommt schon was zusammen, ja.
Wow. Ja. Also ich komme ja noch aus der Ära, wo man aus Computerheften am Commodore VC20 so 10 Seiten Quelltext abgetippt hat. Insofern kann ich mit 10.000 Zeilen schon was anfangen, was das bedeutet. Und wir haben es nur abgetippt.
Wie viel Zeit müsste ich investieren, wenn ich jetzt noch C-Sharp lernen möchte und die Tutorials für Unity?
Wie lange bräuchte ich dann, so ein kleines, sagen wir mal, das Autorennspiel, was du
gemacht hast,
also,
hinzukriegen?
Um es gerade einzuordnen, vor 2000 konntest du aber schon C-Sharp. Da hast du mit Unity begonnen?
Nein, konnte ich eigentlich nicht besonders gut. Ich konnte allerdings ein bisschen Java und ich sag mal so, bei Programmiersprachen ist es ja eigentlich so, wenn man eine kann, dann kommt man in andere ziemlich schnell rein. Ne? Also das wäre jetzt schon vielleicht die Frage, ob du eine andere Programmiersprache ein bisschen kannst. Okay, also von 0 auf 100, okay. Ja, das liegt natürlich jetzt auch viel dran, wie motiviert ist man, ne? Also, boah, das kann ich jetzt echt schwer sagen, aber ja, da würde ich dann schon mal vom Doppelten ausgehen, da würde ich mal
ungeduldig.
Ja, okay. Also ich sag mal, wenn du sagst, ich investiere mal 500 Stunden, ich glaube, dann könnte das schon klappen mit dem Tutorial. Also insbesondere das Tutorial nimmt einen ja ziemlich an die Hand, ne? Nur wenn man da drüber was hinaus jetzt machen will, ne? Das ist dann, da muss man halt dann schon ein bisschen die Kenntnisse haben.
Ja. Ja, Hanni, ich weiß nicht, wie es mit unseren Volkshochschulkursen aussieht in C-Sharp.
Ich weiß nicht, wie lernt man denn heutzutage? Die lernen ja auch alle anders, ne? Also ich habe jetzt hier dieses Buch liegen, aber das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß, würde ich sagen, ne? Lernt man so eine Programmiersprache heutzutage auch einfach über YouTube-Tutorials am besten? Oder
eine Kombination
aus beidem wahrscheinlich, ne?
Ja, ne, weil YouTube, das ist natürlich unstrukturiert. Ne? Da gibt es dann mal irgendwie ein Video zu dem einen Thema und mal zu dem anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sozusagen einen stringenten Videoreihe gibt von null an, die Grundlagen da irgendwie zu lernen.
oder Photoshop.
Ich finde so ein Buch gar keine schlechte Sache. Also ich habe letztendlich auch mit dem Buch angefangen, die Programmiersprachen zu lernen. Java hatte ich halt an der Uni. Das war natürlich jetzt ein Vorteil, weil C-Sharp und Java sind halt schon sehr ähnlich, ja, muss man sagen. Und ich habe an der Uni auch C++ gehabt. Also ich hatte natürlich schon einiges an Vorkenntnissen, was sicherlich einige hundert Stunden.
Ein JavaScript-Buch habe ich auch noch hier liegen, aber das hilft mir da, ja, glaube ich, nicht weiter.
Ne? Nee, das hilft da tatsächlich nicht.
Habe ich auch nicht, ja, zu Ende gelesen.
Ja, aber okay, man kann ja auch einfach mal sagen, also ich meine, so habe ich mit diesem Prototypen angefangen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt ein Wochenende und guck mal, wie weit ich komme. So, und das wäre vielleicht auch so ein bisschen so mein Tipp, irgendwie sich zu sagen, ich nehme mir jetzt halt tatsächlich irgendwie ein Wochenende Zeit, ne, und fange mal so ein Tutorial an und gucke mal, wie es läuft.
Hanni, nicht heute Nacht, wir brauchen nicht morgen auf der Arbeit.
Ach so, ja, das stimmt. Nee. Da fühle ich mich jetzt gerade auch noch nicht fit genug für. Aber für die Nacht durchmachen mit Programmieren. Ja, nee, aber war super spannend und hat Spaß gemacht.
Ja, und schau mal, wir haben...
Hat vor allem auch Spaß gemacht zuzuhören, fand ich. Also ich musste mich ja zum Glück nicht groß beteiligen hier. Ich habe das gerade schon so ein bisschen als Podcast genossen. Auch mal was Neues.
Ja, Entschuldigung, Hanni, ich wollte dich jetzt hier nicht... Aber ich fand das Thema so spannend. Und da wollte ich schon immer mal drüber sprechen. Und jetzt haben wir wirklich einen kleinen Einblick gekriegt. Und wenn du weiter am Ball bleibst, Marco, dann wäre es mal interessant, vielleicht auch einfach mal in einem Jahr oder so nochmal ein Update zu hören, ja, wie die eine oder andere App oder welches neue Projekt dazugekommen ist. Oder welche Veränderungen es vielleicht auch in VR dann jetzt engines-mäßig oder technisch dann vielleicht auch gegeben hat. Weil ich glaube, mit jeder neuen Generation an Headsets werden ja auch die Ideen anspruchsvoller oder die Möglichkeiten interessanter.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil gerade durch das Mixed Reality, da gibt es so wundervolle Anwendungen, einfach die Umgebung mit einbeziehen. Und das hat so viel Nährwert, gerade für kleinere Apps, weil ich hatte das mit dem Hanni schon mal besprochen, dieser unglaubliche Aufwand, ein Spiel optisch ansprechend zu machen, der entfällt ja im Prinzip in der Mixed Reality von gerade auf jetzt, sage ich mal. Insbesondere, wenn man halt kleine Spiele, Knobelspiele oder irgendwelche, selbst wenn es nur so ein kleiner Autoracer ist, den es ja in Mixed Reality, den hatte mir der Hanni auf der Quest 3 gezeigt, über seinen eigenen Tisch fahren lässt. Das können ja dann tatsächlich comichafte Grafiken sein, die stören ja nicht, weil man sich ja sofort so ein bisschen an seine Jugend, an die Carrera-Bahn oder sonst was erinnert fühlt. Aber die Umgebung drumherum ist einfach stimmig. Und dank der Quest 3 ja auch räumlich in Ordnung. Das war ja nicht immer vorher so bei der Quest 2. Oder von daher finde ich dieses gerade mit dem Mixed Reality auch für solche Anwendungen, wie du sie ja besprochen hast, super interessant.
Ja, können wir sehr gerne machen. Mir hat das auch viel Spaß gemacht. Bei Rückfragen bin ich ja auch auf eurem Discord auch aktiv. Insofern auch kann man sich da auch gerne melden. Ja, und dann können wir das gerne nochmal wiederholen, auf jeden Fall.
Ja, das gilt für alles und jetzt im Speziellen natürlich dafür, Hanni, ein bisschen Hausmeisterei vielleicht gerade noch zum Schluss, weil wir uns so lange jetzt schon nicht mehr gemeldet haben.
Ja, haben die Leute schon wieder vergessen, ne? Wo sie uns hören können. Ja, ist natürlich doof, dass sie uns dann jetzt nicht hören können. Aber ich probiere es dann trotzdem mal. Also vrpodcast.de ist unsere Internetseite. Nicht schön, aber funktional. Und ja, ansonsten kommt auf den Discord. Die Adresse gibt es auch auf unserer Internetseite. Viel mehr müssen wir eigentlich nicht sagen. Ne?
Ich fand's schön. Wir haben noch ein paar schöne Projekte.
Nochmal mit euch einen Podcast zu machen hier. Der Nanni, willst du eigentlich noch von deinem Urlaub erzählen? In der nächsten Folge? Oder?
Das machen wir in der nächsten Folge. Das hat jetzt so lange auf sich gewartet, da kann ich auch noch, wie wir den Eisberg erfolgreich umschippert haben, können wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen.
Hast du was VR-Technisches erlebt? Auf deiner Fahrt? Nee, oder? Boah, schon wieder
nicht. Tatsächlich, nein, definitiv
nicht. Da bauen die so große Luxus-Kreuzfahrtschiffe. Und,
ja, das war ja ein älteres Ding.
Du findest die VR-Spielehölle nicht.
Naja. Nee, das war in Dubai tatsächlich beeindruckender, wo die ganze 10. Stockwerk von diesem Einkaufsgedöns so ein VR-Place war. Aber nee, diesmal in Griechenland stehen nur Klimaanlagen auf der Terrasse. keine VR-Erlebnisse, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr.
Ja. Ja, schön, dass wir die anfänglichen technischen Probleme in den Griff bekommen haben. Wenn Bugs zur Realität werden, war ja unser Titel, und anfänglich waren sie Realität, und ja, vielen Dank an Marco. Ich hoffe, du findest noch einige Bugs in deinem Programm und
kannst
sie vor der Realität bewahren, wie auch immer. Damit das jetzt auch nochmal zum Titel passt. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich will hier nichts versprechen. Man ist ja immer krank. Nein. Oder im Urlaub oder sonstige Dinge verhindert. In einer der nächsten Wochen hören wir uns wieder.
Aber wir werden noch ein paar schöne Folgen haben demnächst, weil wir werden über Arcade Experience sprechen. Ja. Wir werden noch ein weiteres schönes Interview haben. Da geht es dann etwas bewegter zu.
Da wir ja.
Jetzt haben wir gar nicht über Simracing gesprochen. Ah, Mist.
Stimmt, ja.
Das hatte ich mir hier noch als kleine Notiz geschrieben, weil das mache ich ja doch auch schon mal ganz gerne. Aber ja, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dich noch mal irgendwann noch vielleicht so für ein Viertelstündchen dazu zu holen.
Können wir machen. Weil,
ja. Wenn man mit Motion Basti, da werden wir ja sicherlich über Simracing sprechen. Und müssen wir mal schauen. Vielleicht lässt sich da irgendwas einfädeln, nochmal ganz spontan.
Ja, können wir gerne schauen.
Auf jeden Fall.
Gut. Ja, vielen Dank von meiner Seite und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage dann mal schon mal Tschüss an euch und an alle, die zuhören.
Ja, ich sage auch schon mal Tschüss. Und das letzte Wort hat unser Gast, der Marc. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Tschüss.